In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe hört ihr, wie uns Geoengineering vielleicht den blauen Himmel vermiesen könnte, warum Solarpanels sogar die besten Pflanzen bei der Sonnenernte ausstechen und wieso wir vor dem Aufräumen erstmal aufhören sollten, weiter Unordnung zu schaffen. Viel Spaß! Hallo, guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn es euch so ähnlich geht wie mir, dann hört ihr diese Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe mit einem lachenden und einem weinenden Ohr sozusagen, weil es ist unsere letzte Folge.
Ja, ich weiß nicht, ob Ohren so richtig lachen oder weinen können, aber ich weiß, was du meinst und es beschreibt das Gefühl tatsächlich ganz richtig. Das war ein tolles Projekt bis hierher, es war ein wilder Ritt und schade, dass wir nun unsere geplanten 20 Folgen voll machen, aber wir werden jetzt mal ganz in Ruhe ja auf keinen Fall abschalten. Wir wollen uns mindestens noch mit Hörerfragen melden, die wir beantworten wollen, weil wir sie an podcast@ganzinruhe.de geschickt bekommen haben.
Ja, das machen wir auf jeden Fall und wir haben ja auch schon so die eine oder andere Idee, wie dieses Projekt vielleicht weitergehen könnte. Aber das ist noch ein bisschen früh, um was Konkretes zu sagen. Also schreibt uns auch gerne, wenn ihr dazu einen Vorschlag habt. Das würde uns auch sehr freuen.
Genau, auf jeden Fall sind wir total happy, dass ihr, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr von Folge zu Folge immer mehr geworden seid. Und das motiviert uns natürlich besonders auch irgendwie weiterzumachen. Also bleibt dran, behaltet diesen Podcast auf jeden Fall im Abo oder followt uns weiter, damit ihr nichts verpasst.
Außerdem werden wir im Herbst 2025 auch auf Live-Tour gehen und dabei auch die Themen dieses Podcasts auf die Bühne bringen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite und im Newsletter unter dualsphysiker.de.
So, genug so. Vorrede, oder?
Ja.
Es war heute ein bisschen mehr als sonst. Die heutige Folge heißt das Problem mit dem Geoengineering oder Geoengineering. Und ich glaube, das könnte eine lange Folge werden, denn bei keinem anderen Thema bislang sind mir auf Anhieb so viele mögliche Probleme aufgefallen oder eingefallen, als ihr vergangene Woche die möglichen Maßnahmen zu so einer gezielten Klimamanipulation aufgezählt habt, da habe ich mir gleich irgendwie so ein Blatt mit Notizen vollgekritzelt, was es alles für Probleme dabei geben könnte und das waren doch schon so ein paar.
Ja, das passt doch wunderbar heute. Dann können wir ja damit beginnen, deine Notizen erstmal abzuarbeiten. Aber lass uns vorher einen kurzen Rückblick auf die Folge von letzter Woche noch einschieben.
Ja, das sollten wir machen. Also letzte Woche habt ihr ja in so einer Art Schnelldurchlauf ein paar Ideen fürs Geoengineering vorgestellt. Es ging um verschiedene Maßnahmen, mit denen wir Menschen global das Klima auf der ganzen Erde beeinflussen könnten. Und zwar eben so, dass die Erde dadurch wieder etwas gekühlt wird oder die aktuelle Erderwärmung zumindest abgebremst werden könnte mit technischen Mitteln, die wir als Menschen machen.
Genau, dem liegt halt die Einsicht oder Erkenntnis zugrunde, dass es uns bislang nicht gelungen ist, unseren menschengemachten Ausstoß von Treibhausgasen so weit runterzufahren, dass wir eine katastrophale Erderwärmung damit verhindern könnten. Und deswegen könnte Geoengineering so eine Art Notbremse sein, wenn sonst nichts mehr hilft.
Genau, und wenn ich es richtig erinnere, gibt es dann eben zwei große Ansätze. Erstens Solar Radiation Management, Sonneneinstrahlungsmanagement sozusagen. Da sind alle Verfahren drunter versammelt, mit denen wir die Einstrahlung der Sonne auf die Erde eben von vornherein reduzieren können. Also Energie, die vom Erdboden gar nicht erst aufgenommen wird, die kann auch im Anschluss nicht gespeichert werden in dem, was wir an Treibhausgasen zu viel in der Atmosphäre haben. Solar Radiation Management würde also sehr direkt die Erde kühlen, indem es die Energie vermindert, die überhaupt hier ankommt. Der zweite Ansatz war, auch wieder Englisch, Carbon Dioxide Removal, also CO2-Entsorgung sozusagen. Also Treibhausgas, das zu viel in der Luft ist, könnte man so wieder rausholen. Und da habt ihr auch verschiedene Methoden vorgestellt. Wälder aufforsten, Moore wieder vernässen, wiederherstellen. Und, das fand ich besonders überraschend, die Verwitterung von Gesteinen ankurbeln, wenn man das so sagen kann. Indem man eben bestimmte Gesteinsarten, die CO2 binden können, zermahlt, sodass ganz viel Oberfläche haben und entweder über dem Erdboden oder im Meer verstreut. So, aber eine Methode habt ihr dann am Ende ausgelassen, nämlich Direct Air Capture, nochmal Englisch. Direkt CO2 aus der Luft wieder einfangen. Das ist ja eine rein technische Methode, bei der irgendwie Luft aus der Atmosphäre durch irgendeine Art riesigen Filter gepustet oder gesaugt wird, der dann das CO2 aus der Luft rausfischt. Und ich finde, diese Idee ist ja sehr attraktiv, zumal es ja auch schon Testanlagen gibt. In Island ist zum Beispiel eine und die funktioniert auch. Also man kann das machen.
Absolut. Und deshalb werden wir das heute auch zu einem Schwerpunkt in dieser Folge machen. Es ist wirklich sehr spannend. Und das ist sogar doppelt spannend, weil man daran auch noch ein bisschen was über physikalische Grenzen und so fundamentale Naturgesetze ganz nebenbei lernt. Mhm. Das machen wir jetzt im zweiten Teil dieser Folge. Beginnen sollten wir aber wie letzte Woche mit dem Solar Radiation Management und ein paar Problemchen, die damit verbunden sind, hier mal erwähnen.
Ja, das ist gut so, denn auch da hat mir eins noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, nachdem wir letzte Woche über den Pinatubo-Effekt gesprochen haben. Also wenn ich euch da richtig verstanden habe, dann ist dieses Nachahmen eines gewaltigen Vulkanausbruchs, indem man also bestimmte Partikel, die ein Vulkan auch ausgestoßen hätte, dann jetzt eben auch ohne Vulkan in der Stratosphäre ausbringen kann. Diese Methode hätte ja die größte Aussicht darauf, wirklich realisiert zu werden. Da gibt es ja tatsächlich Pläne, wie man das machen könnte. Und es könnte also passieren, dass wir irgendwann aus der Not heraus irgendwelche Schwebteilchen, Aerosole, ganz hoch in die Atmosphäre versprühen, damit die dann Sonnenlicht in Teilen ins All zurückreflektieren.
So. Genau. Und damit würde man quasi die Erwärmung an der Quelle zurückdrehen. Also wenn weniger Sonnenlicht reinkommt, kann auch weniger Wärme auf der Erde zurückgehalten werden.
Genau. So. Und da habe ich auch länger noch drüber nachgedacht und da dachte ich, Mensch, klar, das wird dann kühler. Das hat ja der Pinatubo-Ausbruch in den 90er Jahren bewiesen, dass das funktioniert. Aber es hätte doch dann auch noch eine zweite große Konsequenz. Und die stelle ich mir tatsächlich schlimm vor. Wenn ein Teil der Sonneneinstrahlung schon so hoch oben abgefangen würde, dann steht ja dieser Anteil des Sonnenlichts auch unseren Pflanzen nicht mehr zur Verfügung. Die brauchen ja auch Licht, um Photosynthese zu machen, um zu wachsen. Sonnenlicht ist ja ihre Energiequelle. Und wenn da jetzt was fehlt, weil wir da so Teilchen versprüht haben, dann müsste das doch auch sowas wie eine Ernte beeinflussen, was wiederum die Ernährung der Weltbevölkerung gefährden könnte und so weiter. Und auch Pflanzenwachstum in Wäldern oder irgendwo, wo Natur noch Natur ist, das würde doch dann wahrscheinlich langsamer gehen, wenn wir weniger Sonneneinstrahlung machen.
Richtig, und das hätte die Konsequenz, dass diese Pflanzen beim Wachsen dann auch weniger CO2 aus der Luft holen können, als sie das getan hätten, wenn wir nicht in der Stratosphäre die Partikel verteilt hätten. Denn neben Licht und Wasser ist CO2 ja die dritte Substanz, die so ein Blatt nutzt, um Photosynthese zu machen. Und wenn wir an einem Rädchen dieser Reaktion die Photosynthese sozusagen schwächer drehen, dann werden auch die anderen Stoffe in geringerem Maße umgesetzt.
Und genau, das kommt ja sozusagen auch noch dazu, was du gerade sagst. Also wenn man die Sonne in Teilen aussperrt, damit es nicht so warm wird, reduziert man ja gleichzeitig das natürliche Carbon Dioxide Removal, also die CO2 aus der Luft holen, was die Pflanzen machen, was dann ja auch wieder einen erwärmenden Effekt hätte. Das heißt, man müsste erstmal genau ausrechnen, was überwiegt denn eigentlich der Kühleffekt, dadurch, dass die Vulkansimulationsteilchen Strahlung reflektieren, oder eben dieser Erwärmeeffekt, der dadurch dann zustande kommt, dass die Pflanzen weniger wachsen.
Genau, und es kommen noch weitere Probleme dazu. Also zum Beispiel einen schönen blauen Himmel, so wie wir das an schönen Sommertagen manchmal kennen oder auch an schönen Wintertagen, den gäbe es dann gar nicht mehr. Mhm. Das Licht wäre nämlich immer so ein bisschen diffus, weil die Aerosole auch den Teil des Lichts beeinflussen, der zur Erde bis nach unten gelangt. Mhm. Dieser Anteil des Lichts wird nämlich auch an den Partikeln gestreut und kommt nicht mehr so geradlinig von der Sonne nach unten. Und das ist natürlich nicht nur doof, weil wir dann keinen schönen strahlend blauen Himmel mehr hätten, sondern dieses Streulicht, das mindert auch sehr stark die Ausbeute zum Beispiel von Photovoltaikanlagen. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder schlecht, weil wir damit ja nun ausgerechnet CO2 einsparen wollen, der vorher von Kraftwerken ausgestoßen wurde.
Also das heißt, das klingt irgendwie super, man macht da Partikel in die Atmosphäre und dann wird es ein bisschen kühler auf der Erde. Aber das sind doch schon sehr viele Probleme auf einmal, die damit dann sich damit einkaufen würde. Und wenn man dann auch noch diesen hohen Aufwand mit reinberechnet, dass man hunderttausende Flüge im Jahr machen müsste, um dieses Zeug da überhaupt hochzubringen, das Schwefeldioxid oben hoch in die Stratosphäre, dann würde man ja vielleicht spontan sagen, vielleicht fängt man lieber gar nicht damit an, wenn man nicht muss.
Und das meinen auch tatsächlich viele Klimaforscherinnen und Forscher. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, wir müssen das trotzdem erforschen, sozusagen für den Notfall, dass es auf keinem anderen Weg gelingt, die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten oder dass sie darüber hinaus immer weiter steigen wird und wir keinen Weg dagegen finden. Dann könnte eben dieses Ausbringen von Aerosolen in der Stratosphäre so eine Art Rettungsanker sein, obwohl es krasse und auch aus heutiger Sicht kaum abschätzbare Nebenwirkungen hätte.
Okay, dann können wir das Thema vielleicht für heute erstmal abhaken. Wir können festhalten, also dieses Pinatubo-Effekt künstlich herstellen, das wäre wahrscheinlich wirksam in dem Sinne, dass es die Atmosphäre kühlt. Aber es ist zu einem sehr großen Teil unkalkulierbar und schon allein die Vorstellung, was dann alles passieren könnte, ist schon dystopisch. Es gibt tatsächlich auch schon mindestens 2 Romane über dieses Thema, wo sowas gemacht wird von so einer Gruppe von Leuten, die das einfach machen und dann kommen ganz schlimme, viele Komplikationen zustande. Also einer von Neal Stephenson, von dem Thriller-Autor, und einer von Michael von Kim Stanley Robinson, einem deiner Lieblingsautoren, die haben beide Romane mit diesem Thema geschrieben. Gehen wir aber jetzt vielleicht mal zur zweiten denkbaren Geoengineering-Maßnahmensorte, die es gibt, nämlich das Carbon Dioxide Removal, also CO2 aus der Atmosphäre mit künstlichen technischen Mitteln rausziehen. Da sehe ich jetzt erstmal keine grundlegenden Probleme, die dabei entstehen können. Also außer, dass es natürlich aufwendig ist, das zu tun. Diese Sache mit dem Steine zermahlen, das habt ihr ja letztes Mal schon geschildert, das war ja doch sehr aufwendig. Aber das könnte man ja tatsächlich machen, wenn es denn funktioniert.
Ja, das könnte man machen. Also gerade das mit dem Steine zermahlen sind wirklich extrem hohe Aufwände. Aber sie sind irgendwie noch logistisch fassbar für uns Menschen. Ob sich das am Ende rechnet, sowas zu tun, also wirklich diese Wahnsinnsgesteinsmengen auszutragen, das muss man nochmal ordentlich durchrechnen. Aber dieser Aufwand, der ist nicht nur problematisch, weil es am Ende viel Geld kostet. Man muss natürlich den Aufwand auch immer gegen die Erfolge rechnen, die man mit anderen Maßnahmen vielleicht stattdessen erreichen könnte. Ja, und da gibt's ein ganz einfaches Beispiel. Gehen wir mal weg von dem Zermahlen von Steinen und gucken uns mal einfach einen großen ungenutzten Acker an. Da könnte man ja zum Beispiel auf die Idee kommen, da pflanze ich jetzt einen Wald hin oder eine Baumplantage für Nutzholz oder ich baue einfach Mais an. So. Und die Pflanzen, die wachsen natürlich dann da und nehmen CO2 aus der Luft auf. Das ist ja das, warum wir es tun. Und der Kohlenstoff ist dann entweder im Holz gespeichert oder zum Beispiel in den Maispflanzen, die man dann zum Beispiel zu Kohle verarbeiten könnte. In dieser Kohle steckt dann, dieser Pflanzenkohle steckt dann der Kohlenstoff drin gebunden. Und den könnte man auch auf den Äckern zum Beispiel verstreuen. Das ist dann gut für den Boden, weil das ein Wasserspeicher ist und den Boden auflockert.
Und CO2 bleibt dann da drin gespeichert, wenn man die Kohle nicht verbrennt.
Genau, die vergeht nicht, sondern die bleibt dauerhaft erhalten. Und so hätte man das, diesen Kohlenstoff zumindest aus der Luft geholt.
Ich verstehe. Man kann aber ja nicht alles gleichzeitig machen. Und wir haben ja dummerweise auch nur begrenzte Flächen zur Verfügung. Man muss sich halt immer entscheiden, was mache ich denn jetzt auf der Fläche und was hat denn den besten Nutzungsgrad?
Genau, und das muss man eben ganz besonders gründlich durchdenken. Es gibt auch noch eine weitere Alternative für so einen Acker. Man kann nämlich einfach Photovoltaikanlagen draufstellen und damit elektrischen Strom erzeugen. Wenn man dann noch Speicher dazu baut, kann man dann im Gegenzug ja mitunter Kraftwerke abschalten, die noch dabei sind, fossile Energieträger zu verbrennen. Und das verhindert dann, dass CO2 überhaupt erst in die Luft gelangt und ist mitunter sogar wirksamer als das, was die Pflanzen auf demselben Feld aus der Luft rausgeholt hätten.
Ja, gut, und da muss man eben ausrechnen, was mehr bringt. Also man hat den einen Acker, den kann man nutzen, um Pflanzenwachstum da drauf zu haben und die Pflanzen holen dann CO2 aus der Luft, Bäume oder Mais oder was auch immer. Und man kann andererseits darauf Solarpanel draufstellen, die dann auf technische Weise Sonnenenergie ernten und in Strom verwandeln und damit würde man dann sozusagen den Ausstoß von neuem CO2 durch Kraftwerke, die vielleicht noch laufen, verhindern. Das sind die zwei Varianten, die man machen kann auf dem Acker, um Klimaschutz zu betreiben.
Genau, und da kommen jetzt wieder die Wirkungsgrade ins Spiel, die wir schon aus unseren Folgen über Verbrenner kennen. Du kannst jetzt mal schätzen, Jens, wie viel Prozent der Sonnenenergie, die auf den Acker fällt, also von dem Sonnenlicht, können denn Pflanzen nutzen, um damit Photosynthese zu machen und dabei CO2 aus der Luft zu holen. Also sozusagen der Wirkungsgrad von einer Pflanze, die wächst, gemessen an der Energie, die hinterher chemisch in der Pflanze steckt.
Ja, das ist natürlich schwierig. Also wenn du schon so fragst, würde ich mal sagen, es ist vielleicht nicht total viel. Also vielleicht schaffen die Pflanzen dann so 10%, also wenn der Acker schön dicht bewachsen ist.
Das wäre klasse. Leider ist es in Wahrheit sehr viel weniger. Also Laubbäume können bestenfalls 0,1% der Sonnenenergie nutzen. Es gibt einige Pflanzen, die sind deutlich besser. Das sind zum Beispiel Mais und Zuckerrohr. Aber auch die kommen leider nicht über 1% der Sonnenenergie.
Okay, also zwischen 0,1% und 1%, das nenne ich aber mal eine schlechte Effizienz bei der Energieausbeute.
Die ist schlecht und vor allen Dingen eben im Vergleich zu diesen Photovoltaikanlagen. Die haben ja Wirkungsgrade, also so eine Solarzelle von über 20%. Klar kann man jetzt nicht 20% da direkt ernten von dem Sonnenlicht, das schwankt auch je nachdem, wie die Sonnenintensität ist, aus welcher Richtung die Sonnenstrahlung kommt. Aber man kann schon grob über so ein ganzes Jahr gemittelt sagen, eine Photovoltaikanlage, die erntet 10 bis 100 Mal so viel an Sonnenenergie im Vergleich zu Pflanzen, die auf der gleichen Fläche wachsen würden.
Und da sind die Nächte schon auch mit berücksichtigt, dass nachts keine Energie geerntet wird.
Ja, die Pflanzen ernten ja nachts auch keine Energie.
Ja, richtig.
Also die Sonne ist da oder nicht, das gilt für beide gleichzeitig.
10- bis 100-fache Ausbeute bei Photovoltaikanlagen im Vergleich zu Pflanzen.
Genau, und das hat natürlich eine krasse Konsequenz. Also wollen wir möglichst schnell CO2 reduzieren in der Luft, ist es heutzutage viel effektiver, auf den Äckern Solarmodule aufzustellen und dann im Gegenzug fossile Kraftwerke abzuschalten, damit eben weniger neues CO2 in Luft gelangt, als Pflanzen zu nutzen, um schon vorhandenes CO2 aus der Luft rauszuholen. Und der Unterschied ist halt gewaltig.
Aber okay, das macht aber ja nur so lange Sinn, wie auch noch fossile Kraftwerke arbeiten und angeschaltet sind. damit man was zum Abstellen hat und zum Sparen hat, sozusagen, wenn man Photovoltaikstrom dagegen setzen kann.
Genau, wenn die Verbrennung von fossilen Energieträgern irgendwann aufgehört hat und die fossilen Kraftwerke abgeschaltet sind, alle Autos sind batterieelektrisch und so weiter, sodass kaum noch neues CO2 in die Luft gelangt, dann sollte man die Flächen natürlich besser nutzen, zum Beispiel mit Pflanzen, um CO2 aus der Luft zu holen, weil man dann kaum noch was einzusparen hat mit zusätzlicher Stromerzeugung. Ja.
Okay, das ist natürlich eine rein physikalische Effizienzbetrachtung. Im Moment sind Photovoltaikanlagen immer besser als Pflanzen. Andererseits hat zum Beispiel das Aufforsten von Wäldern auch nochmal andere sehr sinnvolle Nebeneffekte, wenn man so, oder Haupteffekte teilweise, zum Beispiel Erhalt von Artenvielfalt oder Erhalt von Erholungsgebieten oder Speicher von Wasser oder Güte von Boden wird verbessert und so weiter. Mhm. Das sind ja Effekte, die man bei Wäldern auch noch zum Beispiel mit einpreisen muss.
Genau, die Physik ist an der Stelle nicht das Maß der Dinge, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, in welchen Größenordnungen sich dieser Nutzen bewegt, wenn es eben darum geht, die Erderwärmung einzudämmen. Mhm. Es gibt ja Leute, die suggerieren, man müsste quasi nur ein paar neue Wälder anpflanzen und wenn dann irgendwann genug Bäume wachsen, dann kann man weiter lustig Kohle, Öl und Gas verbrennen. Das kann auf keinen Fall hinhauen, dann wird es trotzdem immer wärmer auf der Erde werden und das Problem ist nicht gelöst.
Okay. Also, was ich schon erstaunlich finde, ist, also bei der Natur denkt man doch immer, die ist so super perfekt, die hat Millionen und Milliarden Jahre rum evolutioniert und haben sich bei den Pflanzen immer nur die fittesten durchgesetzt. Und die müssten doch deshalb auch super hocheffizient eigentlich inzwischen sein beim Sonnenlicht aufnehmen. Warum schaffen die denn nur sowas zwischen 0,1 und 1%? Was ist denn los bei der Photosynthese? Das hätte die Evolution doch, also hätte eigentlich besser machen können, oder? Oder zumindest könnten wir Menschen vielleicht durch Züchten oder sogar durch Gentechnik möglicherweise dafür sorgen, dass die Photosynthese der Pflanzen effizienter wird noch. Da ist ja Luft nach oben, sag ich mal.
Würde man denken, aber leider ist da wirklich nur sehr wenig Spielraum, also weder für die Evolution noch für künstliche Genveränderungen, die wir vielleicht anstreben. Denn es gibt bei diesem Prozess der Photosynthese so eine Art Effizienzflaschenhals und den bekommt man nie weg. Der ist einfach da. Und dieser Flaschenhals, das ist ausgerechnet die geringe Konzentration von CO2 in der Luft.
Ja, jetzt ist ja zu gering in diesem Fall jetzt.
Ja, hier stört er quasi. Und CO2 braucht ja die Pflanze dringend für die Photosynthese. Und in unserer ersten Doppelfolge, da haben wir ja erklärt, bevor das losging mit der Industrialisierung, lag dieser CO2-Anteil in der Luft bei etwa 280 ppm. Also 280 von einer Million Luftteilchen sind CO2-Moleküle gewesen damals.
Nur.
Ja. Nur, genau. Und heute ist der Anteil zwar um 50% erhöht worden, mit einem dramatischen Effekt, aber am Ende sind es trotzdem nur 420 ppm. Also es sind immer noch nur 0,04% CO2 in der Luft.
Das haben wir ja schon mal erklärt, oder ihr habt das gemacht, dass das CO2, dieser geringe Anteil, aber treibhausmäßig trotzdem eine gewaltige Wirkung hat, obwohl es nur 0,04% sind und warum das so ist. Und wenn man das mal absolut sieht und nicht mit so einem Prozentsatz, dann muss man sagen, es ist ja sehr, sehr viel Menge an CO2 in der Atmosphäre, weil es eben sehr, 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 sehr viel Luft gibt. Auch wenn der Anteil von CO2 dann nur klein ist, ist das halt sehr viel. Letzte Woche habt ihr ja sogar gesagt, wir Menschen stoßen jedes Jahr weitere 40 Milliarden Tonnen aus den Fossilverbrennungen, die wir machen. Und da würde man doch denken, da sollte doch für ein bisschen mehr Photosynthese genügend CO2 vorhanden sein. Wo ist denn dieser Flaschenhals, wo die Pflanzen plötzlich nicht genug kriegen?
Ja, die absolute Menge an CO2, hast du recht, die ist groß, aber die ist eben hier leider nicht ausschlaggebend, sondern die geringe Konzentration, also der ganz, ganz kleine relative Anteil. Da schlägt die Physik gnadenlos zu und es ist im Prinzip wieder der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der verhindert, dass die Photosynthese effizienter werden kann.
Also, der kommt ja immer mal wieder bei euch vor, dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Den hatten wir auch bei den Verbrennungsmotoren. Da hat er auch schon Probleme bereitet. Jetzt sind wir bei der Frage, welcher Anteil der Luft aus CO2 besteht. Wie hängt das denn jetzt zusammen?
Ja, es geht jetzt hier um ganz andere Prozesse, aber die zugrunde liegende Physik ist eben die gleiche. Pass auf, wir machen ein ganz einfaches Gedankenspiel. Stell dir vor, wir stellen dir hier eine Schüssel hin mit 1000 Bohnen, ungekocht, damit sie leichter zu handhaben sind. 500 sind rote Bohnen, 500 sind weiße Bohnen. Mhm. Du bekommst jetzt eine Aufgabe von mir, nämlich du mögest bitte die Hälfte der weißen Bohnen aussortieren und in eine andere Schüssel legen. Würde dir das leicht fallen oder schwer fallen, Jens?
Also 250 weiße Bohnen da rausholen, ja, also das würde ich, glaube ich, schon recht schnell schaffen. 250 Sekunden vielleicht.
Ja, genau. Und der Grund, warum es leicht ist, ist eben, dass weiße Bohnen die Hälfte von dem ausmachen, was du da vor dir hast. Mhm. 50% ist ein hoher Anteil, hast du schnell mal 250 davon rausgepickt. Mhm. Jetzt stell dir aber vor, in einem zweiten Schritt stelle ich dir eine Riesenschüssel hin, wo 1 Million Bohnen drin sind, aber fast alle sind rot und es sind nur 420 weiße Bohnen drin. Und davon mögest du jetzt bitte die Hälfte raussortieren. Also 210 weiße Bohnen bitte beiseite legen. Wie leicht oder schwer fällt dir das dann?
Ja gut, das dauert natürlich viel länger. obwohl ich ja sogar weniger Bohnen rauszusuchen habe, nur 210 und eben waren es noch 250 aus dieser 1000-Bohnen-Schüssel. Aber wenn die Schüssel 1 Million Bohnen drin hat, dann sind halt 210, die muss ich ja erstmal suchen. Das dauert ja dann erstmal ein Weilchen, die findet man nicht so schnell. Ich sehe schon, worauf ihr hinaus wollt. 420 von 1 Million, das ist ja genau die CO2-Konzentration in der Luft. Also genau. Stehen die weißen Bohnen jetzt für die CO2-Moleküle, die ich jetzt versuche hier rauszusortieren.
Richtig, denn die Pflanze, die Photosynthese machen will, die steht eben vor einem ähnlichen Sortierproblem, wie ich dich jetzt gedanklich sozusagen da vorgestellt habe. Mhm. Die Pflanze muss nämlich CO2-Moleküle aus der Luft sortieren und dann daraus mit Hilfe von Sonnenenergie und Wasser ihre Zuckermoleküle herstellen. Das ist der Weg, wie die Pflanze Sonnenenergie einfängt, ist, indem sie Kohlenstoff sozusagen als Vehikel benutzt. Aber den muss sie in der Luft erstmal finden.
Ja, und nun ist ja Sortieren nichts anderes als Ordnung schaffen, würde ich mal so sagen. Und für die Ordnung, da gibt es in der Physik auch einen Ausdruck, oder besser gesagt für die Unordnung. Und das ist die berühmte Entropie. Mhm. Die hatten wir damals auch beim Verbrenner. Und umgangssprachlich könnte man sagen, je weniger Entropie in so einem physikalischen System steckt, desto ordentlicher oder vielleicht besser, desto sortierter ist das. Und in Bezug auf das CO2 ist die Luft eben sehr, sehr unsortiert. Also man könnte vereinfacht sagen, da steckt viel Entropie drin.
Viel Unordnung.
Ja. Und jetzt kommt der zweite Hauptsatz um die Ecke. Der besagt ja, etwas vereinfacht, dass die Entropie insgesamt nur eine Richtung kennt im Universum. Sie nimmt immer zu.
Mhm. Ja, außer man macht was, ne? Also wenn die Pflanze zum Beispiel das CO2, okay, mühsam, ja, weil es so wenig Anteil hat, aus der Luft sortiert, dann wird das ja so gesehen ordentlicher in der Luft. Dann nimmt die Entropie ja ab, die Unordnung. Und zwar sehr stark, weil diese Unsortiertheit, die war ja vorher besonders groß, die war ja sehr unsortiert, von wegen eben dieser geringen Konzentration von CO2. Die Pflanze ordnet das.
Genau, die holt sich das CO2 raus und packt das weg. Ne? Und das ist naturgesetzlich, aber nur erlaubt, wenn dafür an anderer Stelle irgendwo ganz viel Unordnung gemacht wird. Aha. Das steht quasi fest verankert im Grundnaturgesetzbuch. Und das kannst du auch mit 2/3 Mehrheit nicht ändern. Keine Chance.
Also, weil irgendwo anders Unordnung geschaffen werden muss, wenn die Pflanze Ordnung schafft, deswegen sind die so ineffizient beim Nutzen der Sonnenenergie. Oder beim CO2 aus der Luft sortieren. Ist das so?
Ja, genau. Denn für diese zusätzliche Entropie, die irgendwo erzeugt werden muss, muss auch wieder Energie aufgewendet werden in Form von Wärme, die dann eben ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. Denn Wärme, das ist ja diese pure Unordnung, also so ein chaotisches Herumflitzen von Teilchen. Und diese Energie dafür, die muss von der Sonnenenergie, die die Pflanze ernten möchte, abgezwackt werden und steht der Pflanze dann nicht mehr zur Verfügung, um diesen chemischen Speicher Zucker herzustellen. Und da kann der eigentliche Prozess beim Moleküle bauen in der Pflanze noch so gut sein. Erstmal müssen ja die richtigen Moleküle überhaupt rangeschafft werden. Und dieses thermodynamische Entropiedilemma, das ist unlösbar und setzt der Effizienz und damit der Evolution auch eine prinzipielle Grenze.
Okay. Also es kommt ganz viel Energie von der Sonne auf die Pflanze drauf. Die braucht aber von dieser Energie schon einen sehr großen Teil, um überhaupt mal sozusagen ihre Bausteine, mit denen sie dann das umsetzen will, in der Photosynthese rumzusortieren. Und diesen Teil kann sie dann nicht mehr nutzen. Deswegen kann man die Effizienz von der Photosynthese nicht mehr so richtig erhöhen.
Das ist einer der Gründe. Es gibt noch weitere, auch thermodynamische Gründe und sonstige, warum die Effizienz nicht so gut ist. Aber das ist ein ganz wichtiger Baustein.
Aber nachvollziehbar. Wirklich spannend. Also Naturgesetze machen es uns ja manchmal auch ganz schön schwer, so uns Menschen.
Können wir aber nicht ändern.
Gut. Jetzt will ich mal kurz weg von der Natur und möchte mal das, was die Pflanzen offenbar ja nur so mitteleffizient machen können nichts dafür, aber so ist es. Das will ich jetzt mal künstlich machen, denn wir wollten ja jetzt zum Ende der Folge über das Direct Air Capturing sprechen. Also rein technische und nicht pflanzliche Methoden, mit denen man CO2 aus der Luft holen kann. Und ich weiß ja auch, dass das schon gemacht wird und dass diese Prototypen funktionieren, diese Geräte. Aber ich habe jetzt das verstanden, was die Pflanzen für ein Problem haben, wenn sie CO2 aus der Luft sortieren. Das gleiche Problem müsste man ja mit den Geräten, die dasselbe tun, ja auch haben. Wir haben nur 0,04% CO2 in der Luft. Und wenn man das rauspult, dann versucht man Ordnung zu schaffen. Und das geht aber nur, wenn man sehr viel Energie aufwendet, damit anderswo quasi als Ausgleich Unordnung entstehen kann, damit die Entropie insgesamt nach den großen Regeln der Thermodynamik insgesamt nicht abnimmt, sondern zunimmt. Das Problem, was die Pflanzen haben, haben also die Geräte jetzt auch.
Genau, das ist eines der grundsätzlichen Probleme bei diesem Ansinnen, das CO2 aus der Luft zu holen. Egal wie perfekt du es technisch machst, Direct Air Capturing muss immer viel Energie kosten. Mhm. Da lässt die Physik gar nichts anderes zu. Und die Energie, die muss man erstmal haben. Die muss man also erzeugen. Und deswegen könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, wir bauen einfach noch einen Haufen weiterer fossiler Kraftwerke, verbrennen fleißig fossile Kraftstoffe, das setzt CO2 frei, aber mit dem Strom, der da rauskommt, holen wir direkt wieder CO2 aus der Atmosphäre.
Und das ist ja dann eigentlich, hört sich jetzt komisch an, aber das ist ja eine Rechenaufgabe, ja, vielleicht lohnt sich das ja. Also nehmen wir mal ein Kohlekraftwerk, ne? Das stößt so und so viel CO2 aus, um jetzt mal eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen. Den Wert kann man ja ausrechnen. Jetzt wäre dann die Frage, wie viel CO2 kann ich denn mit dieser Menge Strom dann mit so einer Direct-Air-Capture-Anlage wieder einfangen? Ist das prinzipiell aus diesen thermodynamischen Gründen immer weniger, als ich vorher mit dem Kraftwerk ausgestoßen habe? Oder kann ich nachher mehr CO2 einsammeln, als das Kraftwerk in die Luft gepustet hat? Ja. Dann wäre es ja eine Möglichkeit, da könnte man drüber nachdenken.
Genau, das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort darauf, die ist erstmal positiv. So ein Kohlekraftwerk stößt bei der Stromproduktion nur etwa ein Zehntel des CO2 aus, das man dann rein thermodynamisch betrachtet, ne, mit dieser prinzipiellen Grenze, mit der dadurch bereitgestellten Energie dann über so ein Verfahren wieder einfangen könnte. Das heißt, rein theoretisch könnte man sowas CO2-positiv bauen.
Mhm. Aber das ist ja eine super Aussage. Dann könnte man jetzt, es ist ein bisschen gegen die Intuition, aber man könnte doch jetzt ganz viele Kohlekraftwerke bauen. Das geht schnell, die Technik kennt man. Und den Strom nur dafür nutzen, Direct-Air-Capture-Anlagen zu betreiben, dann würde in der Summe das CO2 in der Luft ja weniger. Es würde mehr rausgeholt als reingepumpt.
Ja, das ist aber leider wirklich nur rein theoretisch so. Denn das konkrete chemische Verfahren, mit dem das dann wirklich gemacht wird, das ist mit vielen weiteren, teilweise sehr hohen Energieverlusten verbunden. Mhm. Auch oft aus thermodynamischen Gründen, die noch dazukommen. Es gibt ganz verschiedene Verfahren, die aber mehr oder weniger alle nach dem gleichen Prinzip ablaufen bei diesem Direct Air Capturing. Also da wird irgendwie Luft mit großen Ventilatoren in diese Anlage reingesaugt und strömt dann an, man nennt die Absorberchemikalien vorbei. Das können unterschiedlichste Stoffe sein, Flüssigkeiten, Feststoffe. Zum Beispiel kann man auch einfach Gesteinsmehl nehmen, was man auch verstreuen könnte und das CO2 da durchströmen lassen. Dann wird das gebunden. Mhm. Und dann muss man es aber wieder rausbekommen, weil man es ja irgendwo wegspeichern will. Das müsste man immer wieder neues Gestein holen. Dann wird das Material erhitzt, also das Gestein zum Beispiel. Und dabei gibt es das CO2 wieder ganz rein ab und man kann es dann zum Beispiel in Tanks pumpen.
Mhm. Es gibt aber natürlich auch noch Überlegungen drumherum, die notwendig sind. Zum einen hast du den Eingriff in die Natur, überhaupt ja die fossilen Kraftstoffe zu fördern. Mhm. Das wird ja jetzt auch schon ständig gemacht. Das ist ein Eingriff in die Natur und du brauchst auch noch einen weiteren, wenn du diesen Weg beschreitest. Du musst den Kohlenstoff, den du aus der Luft geholt hast, natürlich auch irgendwo speichern. Mhm. In der Testanlage auf Island, die du schon erwähnt hast, wird das CO2 tief in den Boden, in den Gestein gepumpt, wo es dann dauerhaft gebunden werden soll. Es gibt auch andere Ideen, zum Beispiel alte Gaslagerstätten. Das sind ja auch unterirdische Kavernen, Lagerstätten. Städten zu nutzen, um dort dann CO2 reinzubringen. Das kostet aber eben auch Energie, das da überhaupt reinzubringen, dafür zu sorgen, dass es dort bleibt. Also Stand heute ist es so, es muss mehr Energie aufgewendet werden, um eine bestimmte Menge Kohlenstoff aus der Luft zu holen, als man mit einem fossilen Kraftwerk freisetzt, wenn man das benutzt, um diesen Vorgang anzutreiben.
Okay, das ist natürlich blöd, aber wir hatten es jetzt ja auch maximal verquer oder maximal ungünstig jetzt ja angenommen. Wir haben sozusagen ein Szenario gemacht, wir machen Kohlekraftwerke, die stoßen erstmal was aus und mit der Energie sammeln wir dann wieder CO2 ein. Man könnte es ja auch, die Energie, die diese Direct Air Capture Anlagen brauchen, wenn sie CO2 aus der Luft holen, die könnte man ja auch ohne Kohlekraft, nämlich CO2-neutral herstellen mit Sonnenenergie oder mit Windkraftanlagen. Dann sieht die Rechnung wahrscheinlich anders aus. Dann muss man ja nicht erst CO2 ausstoßen, um diesen Strom zum CO2 einsammeln zu bekommen.
Ja, der Gedanke ist natürlich naheliegend, das mit grünem Strom, also grün erzeugter Energie zu machen. Nur davon haben wir ja heute noch gar nicht genug. Wir sind ja noch nicht 100% auf grüne Energie umgestiegen, um alles das, was wir so betreiben, zu machen. Das heißt, wir brauchen dann ja noch mehr Energie, um jetzt auch noch diese Direct-Air-Capture-Anlagen zu betreiben. Und da ist halt die Frage, lohnt sich das, neue Anlagen zu bauen, Windräder und Solarenergie, und die in DAC, also in Direct-Air-Capture-Anlagen, reinzustecken, statt damit noch jetzt vorhandene fossile Kraftwerke abzuschalten. Und wenn man das ausrechnet, haben wir ja eben im Prinzip getan, dann ist es immer ein Minusgeschäft. Also es ist immer klüger, erstmal das Kraftwerk abzuschalten und dafür die grüne Energie zu nehmen, um das zu ersetzen, als die Energie zu nehmen und damit CO2 aus der Luft zu fummeln.
Mhm. Okay, aber das Dilemma hatten wir ja eben auch schon mal beim Thema, wie nutzen wir den Acker, ne? CO2 aus der Luft holen mit technischen Mitteln, die wir Menschen machen, das macht erst ab dem Moment wirklich Sinn, wo wir nicht mehr anderswo selbst noch frisches, fossil verbranntes CO2 in die Luft schicken. Weil das muss man zuerst lösen, das Problem, bevor man sozusagen dann die mehr technischen Lösungen dazu noch holt. Also der Vergleich hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, aber es ist so, man möchte sich irgendwie gesund verhalten im Leben und fängt an, Äpfel zu essen, jeden Tag einen. hat aber nicht aufgehört, 2 Packungen Zigaretten am Tag zu rauchen. Das müsste man eigentlich zuerst machen, bevor man anfängt mit diesen Äpfeln.
Jedenfalls
das
ist so ein bisschen, Nutzen da viel, viel größer.
Genau, also man muss mit dem größten Hebel erstmal anfangen und dann kann man die kleineren Hebel dazu betätigen.
Ja, das ist ein sehr gutes Bild. Es gibt allerdings Ausnahmen, weil es ja auch bestimmte Prozesse gibt, zum Beispiel die Zementherstellung. Mhm. Da kann man prinzipiell nicht darauf verzichten, dass CO2 ausgestoßen wird, weil das einfach zu diesem Prozess dazugehört. Ja? Warum das bei Zement nicht geht, dazu haben wir auch eine ganze Folge in unserem Physiker-Podcast gemacht. Mhm. Wir verlinken die natürlich wieder in unseren Shownotes. So. Und bei solchen Prozessen, wo also wirklich immer CO2 entsteht und die wir heute noch brauchen, da kann es natürlich dann sehr sinnvoll sein, das CO2 mit technischen Maßnahmen aus der Luft zu filtern, weil es anders nicht geht. Allerdings würde man es da dann auch anders machen. Nicht irgendwo auf die grüne Wiese so eine Anlage stellen, die CO2 filtert, sondern das würde man direkt an dem Schornstein machen.
Ah, und da ist die Konzentration vom CO2 in der Luft, die aus dem Schornstein kommt, natürlich viel höher.
Genau.
Das heißt, ich muss nicht so viel Sortierarbeit machen, ich brauche nicht so viel Energie.
Genau, dieser thermodynamische Flaschenhals, der ist ein bisschen weiter und man muss nicht ganz so viel Energie reinstecken. Kostet immer noch viel Energie, ist aber energieeffizienter, als wenn man das irgendwo anders tut.
Naja, also ich habe mal gelesen, in so einer Abluft von so einem Kohlekraftwerk, da sind 10-15% CO2 drin, in dem, was aus dem Schornstein kommt. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer als 0,04%. Da kann so eine Anlage natürlich viel effizienter raussortieren.
Ja, genau. Wobei, für die Fachleute sage ich dazu, das geht nur logarithmisch ein, die Konzentration. Das heißt, du bist nur ein Faktor 2 oder 3 besser.
Aber immerhin. Ja. Außerdem ist es dann auch trotzdem nur Schadensbegrenzung. Man würde das CO2 damit nicht in so einem Maße aus der Luft holen, dass es die Erderwärmung wieder zurückdreht. Es gibt aber auch noch eine weitere Ausnahme, wo es sinnvoll sein kann, Direct Air Capture zu betreiben, nämlich wenn man irgendwo emissionsfreie Energie zur Verfügung hat, die man ansonsten überhaupt nicht nutzen kann. Mhm. Und da ist Island tatsächlich ein Beispiel, weil dort eben wahnsinnig viel Erdwärme zur Verfügung ist, die man nicht noch für was anderes nutzen kann. Also die paar Häuser und Schwimmbäder dort sind schon gut geheizt und man kann die auch nicht leicht wegtransportieren auf einen anderen Kontinent oder so. Dann kann man diese Energie auch tatsächlich in einen Prozess stecken, der CO2 aus der Luft holt.
Das könnte man sich ja auch vorstellen für entlegene Wüstenregionen, wo man dann ganz günstig Solaranlagen aufstellen könnte, aber dann den Strom dahin zu transportieren, wo er gebraucht wird, das wäre sehr, sehr teuer. Dann könnte man ja auch da direkt diese Direct Air Capture Anlagen aufbauen, direkt neben den Solaranlagen, und dann müsste man den Strom gar nicht abtransportieren. Das könnte ja auch sinnvoll sein.
Ja, Wüsten sind da ein bisschen schwierig, weil man braucht bei diesen ganzen Verfahren, diesen chemischen, oft Wasser, ziemlich viel Wasser. Das heißt, man müsste irgendwie auch einen geschlossenen Wasserkreislauf hinbekommen. Also technisch wäre das eine Herausforderung, solche Anlagen in der Wüste zu bauen.
Aber am Ende ist das natürlich dann, abseits der Physik ohnehin, eine wirtschaftliche Frage. Also was kostet es, eine Tonne CO2 aus der Luft zu holen? Bei den heutigen Preisen für CO2-Zertifikate in Europa, die sind ja so zwischen 50 Euro und 100 Euro. Da ist das natürlich bei so einer Anlage sehr, sehr weit weg von der Wirtschaftlichkeit. Sonst würden die ja überall schon gebaut, wenn das wirtschaftlich wäre.
Genau, da gibt's unterschiedlichste Studien und Schätzungen, die versuchen, diese Preise auszurechnen, die sich aber wirklich stark widersprechen. Also da wird davon ausgegangen, dass der Preis mindestens bei $200 je Tonne CO2 liegen müsste oder sogar hoch bis 2000, damit sich sowas wirtschaftlich überhaupt lohnt.
Also lieber gar nicht erst Unordnung machen in der Luft, also zum Beispiel Unordnung machen durch sehr viel CO2 drin verteilen. Das ist in den meisten Fällen, im Moment zumindest noch, viel effizienter, als später das wieder aufzuräumen und das CO2 aus der Luft zu prokeln. Mit viel Mühe und mit viel Energieaufwand.
Genau, aber um unsere Existenzgrundlage zu sichern, werden wir früher oder später ohnehin aufräumen müssen, denn es ist ja schon einiges angerichtet und den Schlamassel werden wir noch zu beseitigen haben. Da muss man aber eben, das ist sozusagen das Wichtigste, was man heute mitnehmen sollte, die richtige Reihenfolge beachten. Erstmal alle Anstrengungen darauf verwenden, weiteren Ausstoß von zusätzlichen Treibhausgasen einzustellen, zu reduzieren, zu vermindern und am liebsten ganz damit aufzuhören und dann das, was schon entlassen worden ist, aus der Luft wieder rausholen.
Okay, erst Rauchen aufhören, dann Apfel essen.
Ja, ganz genau.
Das kann man in Bezug auf gesunde Ernährung, eine gesunde Lebensweise, erfreulicherweise beides zugleich tun. Beim CO2 in der Luft haben wir es ein bisschen schwerer. Mhm.
Das ist doch eine schöne Message zum Mitnehmen heute. Genau. Erst mal aufhören, Unordnung zu machen und dann aufräumen. Ja, und wir sind jetzt am Ende der Folge, Jens. Bevor du jetzt loslegst hier mit deiner Zusammenfassung, weisen wir natürlich auch nochmal auf die Umfrage von der Uni Hamburg hin. Das ist heute zum letzten Mal, dass ihr diesen Fragebogen ausfüllen könnt. Vielleicht guckt ihr auch noch in alte Fragebögen rein und füll da noch ein paar aus, damit die Studie, die die Uni mit diesem Podcast vorhat, auch möglichst aussagekräftig wird. Mhm.
Genau. Und wir bedanken uns bei euch. Ihr habt das Projekt mit eurer Hörerschaft, mit euren E-Mails und mit dem Feedback, das wir bekommen haben, zu einer Freude gemacht und auch am Laufen gehalten. Wir sind jetzt am Ende dessen angekommen, was wir uns vorgenommen haben, mit jetzt mal ganz in Ruhe. Aber wir sind noch nicht am Ende dessen, was man noch machen könnte und was wir noch machen wollen. Wir werden uns wieder melden und auch Fragen beantworten, die ihr uns an podcast@ganzinruhe geschickt habt. Und wir arbeiten daran, dass jetzt mal ganz in Ruhe auch in Zukunft noch viel weiter aufklärt über das, was ja für mich auch der heimliche Titel dieses Podcasts immer gewesen ist. Was ist eigentlich das Problem?
Und einen Dank müssen wir auch noch loswerden an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die das Projekt von Anfang an sehr konstruktiv begleitet hat und sehr freundlich gefördert hat. Das war natürlich überhaupt erstmal die Gelingensbedingung für dieses ganze Projekt.
Herzlichen Dank dafür.
So, also ich will nochmal kurz zusammenfassen, was heute sozusagen meine Take-Home-Messages gewesen sind. Wir haben ja diese Doppelfolge über Geoengineering gesprochen, also über Sachen, die Menschen machen können, um aktiv mit technischen oder mit aktiven Eingriffen jedenfalls CO2 die Erwärmung zu bremsen oder sozusagen teilweise rückgängig zu machen. Und heute haben wir vor allen Dingen über Probleme gesprochen. Erstmal über Probleme der Variante Solar Radiation Management, also wenn man zum Beispiel Schwebepartikelchen in die Stratosphäre schickt, die Sonnenstrahlung gleich oben reflektieren. Das würde auf jeden Fall funktionieren, dass man so die Atmosphäre kühlen könnte. Aber das Problem, das haben wir eben heute besprochen, wäre, dass dann weniger Licht auf der Erde ankommt und das Pflanzenwachstum dadurch eingeschränkt würde, dass das Licht diffuser wäre und Solaranlagen nicht mehr so gut funktionieren würden, wie sie mit dem heutigen Sonnenlicht, mit der direkteren Einstrahlung funktionieren. Das heißt, da sind einige Probleme, abgesehen von denen, dass die Flugzeugflüge hoch in die Stratosphäre auch ein riesen logistisches Ding wären, einige Probleme, die man da lösen müsste, wenn man das wirklich machen wollte. Menschen sagen aber, trotzdem sollte man das erforschen als absolute Notlösung, weil kühlen würde man die Erde damit, für einen gewissen Zeitraum zumindest. Das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben uns Sachen angeguckt, wie CO2 aus der Luft wieder rausgeholt werden kann. Dagegen kann man ja eigentlich nichts haben. Das ist im Grunde, was keine blöden Nebeneffekte hat. Was aber das Problem damit sein könnte, ist, dass manche dieser Maßnahmen vergleichsweise ineffizient sind gegenüber Dingen, die man sonst so tun könnte. Man kann zum Beispiel auf dem Acker Pflanzen pflanzen, die machen CO2, holen die aus der Luft. Wenn man aber Photovoltaikanlagen drauf macht, dann ist die Effizienz dessen, was diese Photovoltaikanlagen mit dem Sonnenlicht anstellen können, Faktor 10 bis 100 höher. Sollte man vielleicht also zuerst drüber nachdenken.
Weil man dann gleichzeitig auch ein Kraftwerk abschalten genau. kann, was noch fossile Energie benutzt und dadurch CO2 ausstößt.
Genau. Und ähnliche Probleme oder ähnliche Abwägungsfragen stellen sich auch, wenn man technische Anlagen hat, die CO2 aus der Luft holen. Eine wichtige Technik, die wir vielleicht irgendwann, oder die wir ganz sicher irgendwann brauchen werden. Aber im Moment ist es so, dass das aus thermodynamischen Gründen so viel Energie kostet, die auch irgendwo erstmal herkommen müsste, dass es sich erstmal lohnt, diese Energie anders einzusetzen und dazu zu verwenden, dass wir fossile CO2-Ausstöße immer weiter vermeiden, möglichst bis auf Null zurückführen. Und dann kann man sozusagen den ganzen Aufwand betreiben, CO2 auch aktiv aus der Luft rauszuholen. Ein Unterschied kann man machen zu CO2 rausholen bei Schornsteinen, zum Beispiel von Zementwerken oder von Kraftwerken, Kohlekraftwerken, die es noch gibt. Da lohnt es sich mehr, weil das thermodynamische Problem da nicht so groß ist, weil CO2 einfach in einer höheren Konzentration in so Abgasen drin ist. Da kann man es leichter rausholen. Der Aufwand ist nicht so groß. So,
genau. Also, man kann das vielleicht auf eine Geoengineering-Zungenbrecher-Form bringen und sagen, wir müssen aufhören mit dem Ausstoßen und dann können wir einsteigen ins Einsame.
Ja, sehr gut. So machen wir das. Aber trotzdem fand ich das eine mutmachende Doppelfolge, weil es gibt diese Methoden. Sie sind nicht unbedingt immer die effizientesten, aber viele von denen mögen wir vielleicht noch brauchen. Auch Aufforstung ist natürlich was, das ist im Vergleich zu anderen Dingen nicht immer das Effizienteste. Trotzdem werden wir, glaube ich, am Ende viele dieser Sachen brauchen.
Genau, man darf sie nur nicht als Ausreden benutzen, ja. Und das andere, das Abschalten, ja. zu lassen.
Genau. So. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir uns wiederhören, mindestens beim nächsten Mal, wenn wir hier nochmal auf eure Hörer und Hörerinnen-Fragen eingehen wollen.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio-Feinstein-Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.